NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir berichten heute unter anderem über folgende Themen. Aufruf zu Versöhnung und Frieden, Abschluss des Papstbesuches in Großbritannien. Hierzu auch der Kommentar. Schweden wählt, großer Andrang in den Wahllokalen. Überschattet von Gewalt, erste Bilanz der Parlamentswahl in Afghanistan. Proteste gegen Bahnprojekt Stuttgart 21, Polizei räumt Zeltdorf. Und gegen Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport. Abschluss einer historischen Papstreise. 4 Tage besuchte Benedikt XVI. Großbritannien. Der erste Papstbesuch seit rund 500 Jahren, seit der Abspaltung der anglikanischen Kirche. Letzte Station war heute Birmingham. Höhepunkt war der Gottesdienst und die Seligsprechung des zum katholischen Glauben übergetretenen Kardinals John Henry Newman. Aus Birmingham Klaus Hofmeister.
Die meisten der 60.000, die bei Regenwetter auf den durchweichten Wiesen des Cofton Park bei Birmingham den Papst erwarteten, hatten eine sehr kurze Nacht hinter sich. Wir mussten um 3 Uhr am Bus sein und dann mussten wir hier auch noch weit gehen, aber wir sind jetzt sehr aufgeregt. Unter den Besuchern fanden sich einige, die schon abends zuvor im Londoner Hyde Park mit dem Papst gebetet hatten. Jubel brandet auf, als Benedikt kurz vor 10 im Papamobil durch die Menge fährt. Man reicht ihm Babys an das Fenster, die er segnet. Bilder für die Medien und das Familienalbum, wenn es denn gut geht.
I haven't got my camera switched on.
Sie nahm es mit Humor. Ihre Kamera war ausgeschaltet, als der Papst kam. Viel wissen die einfachen Gläubigen nicht über den Mann, den der Papst dann gleich zu Beginn selig spricht.
Not a lot. I think he done a lot of good work in his time. So that's all I know.
Ich glaube, er hat in seiner Zeit viel Gutes gemacht, aber mehr weiß ich auch nicht.
By our apostolic authority we declare that the venerable servant of God, Cardinal John Henry Newman.
In apostolischer Autorität erklären wir, dass der verehrungswürdige Diener Gottes, Kardinal John Henry Newman, zukünftig als Seliger angerufen wird.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Mit Newman hat Papst Benedikt zum ersten Mal eine Seligsprechung persönlich vorgenommen. Ihn verbindet mit Kardinal John Henry Newman eine theologische Verwandtschaft. Der anglikanische Theologe und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, als Meister der englischen Sprache in der intellektuellen Welt über Kirchengrenzen geschätzt, trat als 44-Jähriger zum Katholizismus über. Auf die anglikanische Phase im Leben des neuen Seligen ging der Papst nicht ausdrücklich ein. Eine Delegation von 6 Bischöfen zeigte aber, dass die Kirche von England Newman trotz seiner Konversion zum Katholizismus hoch verehrt. Seine Bedeutung geht über die Grenzen der Konfessionen hinaus, meint Bischof Christopher Hill, Ökumenebeauftragter der Kirche von England. Berühmt ist ein Ausspruch Kardinal Newmans zum Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Wenn ich einen Trinkspruch auszubringen hätte, so schrieb er einmal, so würde ich zuerst auf das Gewissen trinken und dann auf den Papst. Diese Unabhängigkeit und Individualität prägt auch seine Theologie und seine Spiritualität.
He tells us that our divine master is assigned.
Er sagt uns, dass unser göttlicher Meister für jeden von uns eine spezifische Lebensaufgabe hat, einen bestimmten Dienst und eine Mission. In seiner Predigt ging der Papst auch auf die Schlacht um England im Herbst 1940 ein, derer das Land heute in London mit Gottesdiensten und Paraden gedenkt. 70 Jahre später denke er als Deutscher, der das Nazi-Regime selber erlitten habe, mit Scham und Schrecken an die vielen Opfer, die die Bombardierungen speziell im benachbarten Coventry forderten, und an den mutigen Kampf der Briten gegen diese so wörtlich böse Ideologie. Mit diesen Aussagen setzte Papst Benedikt beim Höhepunkt seiner Reise einen in der britischen Öffentlichkeit viel beachteten Akzent.
Abschluss des Papstbesuchs in Großbritannien. Hierzu ein Kommentar von Stefan Tröntle.
Es war eine schwierige Reise für Benedikt XVI. Viele Briten standen dem Papstbesuch zunächst gleichgültig oder sogar ablehnend gegenüber. Es war außerdem die erste Papstreise, die von größeren Protesten begleitet wurde. Dabei muss man aber auch klar sagen, dass die Papstgegner, unter ihnen viele Atheisten, gut mit den Medien umgehen und fernsehtauglich zugespitzte Interviews geben können und zudem wissen, wie man auf sich aufmerksam macht. Die BBC hat am Vorabend der Papstreise beispielsweise eine Dokumentation zum Missbrauchsskandal gesendet, verfasst von einem schwulen Ex-Geistlichen. Auch wenn Medienschelte nicht besonders gut kommt, Benedikt hat auf die Verantwortung der Medien hingewiesen und auf den Quotendruck, der dafür sorgt, dass potenzielle Aufregerthemen gerne mal bevorzugt behandelt werden. Es waren nämlich nur einige wenige Tausende, die am Samstag in London gegen Papst und Kirche demonstriert haben, in einer Stadt, in deren Einzugsbereich etwa 14 Millionen Menschen wohnen. Trotzdem war das generelle Meinungsbild eher ablehnend. Die Waffe gegen den Papst war der Missbrauchsskandal, wieder einmal. Hier hat Benedikt klug agiert. Schon auf dem Hinflug hat er sich erneut dazu geäußert. In seiner Predigt in der Kathedrale von Westminster bezeichnete er die Vorfälle erstmalig als Verbrechen. Außerdem gab es ein Treffen mit Menschen, die in ihrer Kindheit von Priestern missbraucht worden waren. Damit dürfte auch für die Briten die Haltung der Kirche klar sein. Was dem Papst außerdem die Sympathien von Nicht-Katholiken eingebracht haben dürfte, waren seine Aussagen anlässlich der Gedenkfeiern an die Luftschlacht um England vor 70 Jahren. Benedikt XVI. Hat an die Zerstörung Coventrys durch deutsche Bomben erinnert und die Briten dafür gelobt, dass sie sich dem Naziregime mit seiner, Zitat, üblen Ideologie widersetzt haben. Diese Geste von einem deutschen Papst dürfte in ganz Großbritannien besonders gut angekommen sein. Schließlich hatte es kaum ein britisches Medium versäumt zu berichten, dass Josef Ratzinger als Jugendlicher zur Hitlerjugend gezwungen worden war und als Flakhelfer eingesetzt wurde. Benedikts Reise stand eigentlich im Zeichen der Ökumene mit der anglikanischen Kirche. Das Verhältnis zwischen beiden Konfessionen ist, vorsichtig gesagt, ein bisschen angespannt. Zumindest offiziell hat man davon aber nicht viel bemerkt. Der eigentlich wichtigste Punkt dieses Großbritannien-Besuchs war nämlich ein anderer. Benedikt XVI. War eher als konfessionsübergreifender Goodwill-Botschafter des Glaubens unterwegs. Mal abgesehen davon, dass Relativismuskritik bzw. Glaube und Vernunft Ratzingers Lieblingsthemen sind, in keiner Predigt oder Ansprache hat er es versäumt, darauf hinzuweisen, wie wichtig das Element Religion für eine Gemeinschaft ist. Er warnte vor den Gefahren einer allzu säkularen Gesellschaft, brachte mediengerecht den Vergleich als Beispiel, dass immer mehr Menschen aus falsch verstandener Rücksichtnahme auf andere Religionen lieber Happy Holidays, also schöne Feiertage, wünschen, als fröhliche Weihnachten. Der Papst erinnerte an das Recht auf Religionsfreiheit, vor allem aber an die Rolle der Religion im öffentlichen Leben. Ein Katholik darf in Großbritannien, Heinrich dem 8. sei Dank, auch heute noch nicht König werden. Benedikt XVI. Hat diese pluralistische Multikulti-Gesellschaft durch seine vorsichtigen und zurückhaltenden Auftritte an das Wörtchen Toleranz erinnert, indirekt an das berühmte britische Fair Play appelliert. Diese Botschaft ist offenbar angekommen, unabhängig davon, dass den meisten Briten die katholische Kirche auch in Zukunft herzlich egal sein dürfte.
Stefan Tröntle kommentierte. Parlamentswahl in Schweden. Bis 20 Uhr haben die Wahllokale noch geöffnet. Der konservative Regierungschef Reinfeldt hofft auf eine Bestätigung seiner Vier-Parteien-Koalition. Allerdings könnten ihm die rechtsgerichteten Schwedendemokraten einen Strich durch die Rechnung machen, dann nämlich, wenn sie die 4%-Hürde überspringen. Zur Ausgangslage der Parlamentswahl aus Stockholm, Albrecht Breitschuh.
Lasst uns auf den Wohlfahrtsstaat setzen, anstelle von Steuersenkungen für die Reichen. Lasst uns für ein Schweden kämpfen, auf das wir alle stolz sein können, in dem alle in Sicherheit leben können. Lasst uns eine rot-grüne Regierung wählen. Beschwörende Worte von Lars Ohly, dem Vorsitzenden der Linken, der kleinsten Partei des oppositionellen Blocks, zu dem noch die Sozialdemokraten und die Grünen gehören. Die gestern veröffentlichten Umfragen waren noch mal so etwas wie ein Mutmacher. Zwar sehen die Meinungsforscher immer noch einen Vorsprung der bürgerlichen Allianz, einer Koalition aus vier Parteien unter Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt, aber der ist etwas kleiner geworden und scheint, so die Vorsitzende und Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten Mona Sahlin, nicht mehr unaufholbar. Die angekündigten Steuersenkungen der Regierung haben nun mal ihren Preis, sagt sie. Und die Leute merken langsam, dass irgendwer diesen Preis bezahlen muss. Deswegen hat sich die Stimmung gewandelt. Dass dieser leichte Rückenwind für die Opposition die Regierung aus dem Amt bläst, gilt jedoch nach wie vor als unwahrscheinlich. Immerhin, die Allianz nahm die letzten Umfragen zum Anlass, ihre Anhänger noch einmal eindringlich daran zu erinnern, dass die Entscheidung erst gefallen sei, wenn die Wahllokale schließen, so Jan Björklund, Vorsitzender der mitregierenden Volkspartei. Es besteht die Gefahr, dass unsere Anhänger glauben, die Sache sei bereits gelaufen und dann bleiben sie in ihrem Garten, anstatt wählen zu gehen. So geht es natürlich nicht. Die Umfragen zeigen zwar immer noch einen ausreichenden Vorsprung für uns, aber Umfragen zählen nun mal nicht. Mehr Gefahr als von wahlmüden Hobbygärtnern droht den Bürgerlichen an diesem verregneten Wahlsonntag allerdings von ganz rechts. Sollten die Schwedendemokraten die 4%-Hürde schaffen und erstmals in den neuen Reichstag ziehen, würde die absolute Mehrheit der Allianz wackeln. Daran erinnerte Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt gestern noch einmal auf der Abschlusskundgebung der Regierungsparteien.
Wer so tycker om Sverige röstar inte på Sverigedemokraterna imorgon.
Wer Schweden wirklich liebt, wählt nicht die Schwedendemokraten, sagte der 45-Jährige, der immer wieder betont hatte, dass er einen äußerst knappen Wahlausgang erwarte.
Ja, det är klart att det är oerhört spännende.
Es wird sehr spannend. Wir haben alles getan, um weiter regieren zu können und wir werden alles geben, bis die Wahllokale schließen. Das wird heute um 20 Uhr sein, gerechnet wird mit einer hohen Wahlbeteiligung von über 80%. Sollte die Allianz dann tatsächlich als Siegerin feststehen, wäre es das erste Mal in der Geschichte Schwedens, dass eine bürgerliche Regierung im Amt bestätigt worden wäre. Und noch eine Zäsur scheint alles andere als unwahrscheinlich, dass die Sozialdemokraten, die in Schweden über Jahrzehnte so etwas wie eine Staatspartei waren, erstmalig in ihrer Geschichte nur zweitstärkste politische Kraft werden. Für ihre Vorsitzende und Spitzenkandidatin Mona Sahlin wäre ein solches Ergebnis das Ende ihrer langen politischen Karriere.
Gewählt haben an diesem Wochenende auch die Afghanen. Die Parlamentswahl gestern war allerdings überschattet von Anschlägen und Gewalt. Die Aufständischen hatten versucht, die Bevölkerung mit Drohungen einzuschüchtern und vom Wählen abzuhalten. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Aus Sicht der afghanischen Regierung war die Parlamentswahl aber trotzdem ein Erfolg. Einslauten aus Kabul von Kai Küstner.
Es war ein blutiger Parlamentswahltag, daraus machte auch die afghanische Regierung kein Geheimnis. Aber, so jedenfalls sieht es der Innenminister, den demokratischen Prozess aufhalten konnten die Taliban nicht. Ich gratuliere den wunderbaren Menschen und der Regierung Afghanistans dazu, dass sie erfolgreiche Wahlen durchgeführt haben. Die Feinde des Landes hatten abscheuliche Pläne und haben alles aufgeboten, um die Wahlen zu stoppen. Sie bedrohten die Menschen und versuchten mit allen Mitteln Angst zu säen. Aber all dem zum Trotz sollten wir die breite Teilnahme unserer Bevölkerung an der Wahl loben. Tatsächlich hatten die Taliban mit allen erdenklichen Mitteln versucht, die Menschen von den Urnen fernzuhalten. Waren die Behörden im Laufe des Wahltages noch zurückhaltend mit Meldungen von Angriffen und Anschlägen, um die Wählerinnen und Wähler nicht zu verschrecken, steht nun fest, es gab mehr als 300 gewaltsame Attacken, wie der Verteidigungsminister bekannt gab. Wenn wir das mit den Wahlen im vergangenen Jahr vergleichen, da haben wir 422 gewaltsame Vorfälle registriert. Diesmal jedoch, obwohl die Gewalt im Jahr 2010 insgesamt zugenommen hat, waren die Aufständischen am Wahltag für 305 gewaltsame Zwischenfälle verantwortlich. Weniger also als bei der Präsidentschaftswahl nach der Rechnung des Verteidigungsministeriums. Eins hat der Wahltag jedoch deutlich gezeigt, auch den Norden, der vor Jahren noch als vergleichsweise ruhig galt, das Einsatzgebiet der Bundeswehr also, überzogen die Extremisten mit Gewalt. Allein in der gefährlichen Provinz Kunduz, so der dortige Gouverneur, habe es mehr als ein Dutzend Angriffe gegeben. Insgesamt seien bei Gefechten 18 Taliban-Kämpfer getötet worden. Auch ein Soldat der Afghanistan-Schutztruppe starb gestern in Nordafghanistan bei einem der Angriffe. Der afghanische Verteidigungsminister meint, unsere Feinde probieren, den Krieg ins ganze Land zu streuen. Sie wissen, dass sie eine begrenzte Anzahl von Kräften haben, das ist ihre Taktik. Ich glaube aber nicht, dass ihnen das gelingt. Wir konzentrieren uns bereits auf den Norden. Neben der Frage, ob es den Taliban entscheidend gelingen würde, die Wählerinnen und Wähler von den Urnen fernzuhalten, war die andere, würden die Menschen nicht ohnehin schon deshalb zu Hause bleiben, weil sie genau wie 2009 massiven Betrug befürchten mussten. Von tausenden gefälschten Wahlausweisen, die man beschlagnahmt habe, berichtete das Innenministerium. Und der Chef der Wahlkommission gestand durchaus Unregelmäßigkeiten ein. Wir haben Berichte darüber, dass in einer Gegend verbotenerweise noch Wahlkampf betrieben wurde. Darum werden wir uns kümmern. Es gab auch Berichte darüber, dass die nicht löschbare Tinte abgewaschen werden konnte. Wir gehen dem nach. Und leider gibt es auch Berichte, dass einige sehr mächtige Leute, die Kandidierten, ihre Macht auch nutzten in manchen Gegenden. Wie viel Einfluss die Betrüger diesmal auf die Wahl ausübten, wird wohl erst in den nächsten Tagen oder Wochen zu ermitteln sein. Genau übrigens wie die Frage, wer denn nun im neuen Parlament Platz nehmen wird. Erst Ende Oktober soll ein endgültiges Ergebnis verkündet werden.
Auf die Erfolgsmeldung hat man lange gewartet. 5 Monate nach Beginn der Ölpest im Golf von Mexiko ist es endlich gelungen, die defekte Ölquelle zu versiegeln. Die Quelle ist tot, teilte vor einer Stunde der Sonderbeauftragte der US-Regierung mit. Aus Washington, Ralf Siener.
Mit einer gewaltigen Plombe aus Zement haben BP-Ingenieure alle Hohlräume des Bohrlochs im Golf von Mexiko verfüllt. Sowohl die Spitze wie auch das untere Ende der sogenannten Steigleitung, rund 4500 Meter unter dem Meeresgrund, sind versiegelt und der Zement ist mittlerweile getrocknet und abgehärtet. Umgerechnet 8,6 Millionen Liter Flüssigzement wurden in das Förderrohr verfüllt, damit kein Tropfen Öl mehr in den Golf von Mexiko fließt. Bei diesem Test wurde kontrolliert, ob die Zementfüllung tatsächlich dem ungeheuren Druck des nachschießenden Öls standhält. Dazu wurde jeder Quadratzentimeter des Zementblocks im Bohrloch mit 275 Kilogramm belastet. Die Komplettversiegelung des BP-Bohrlochs ist zwar ein großer Erfolg, doch es bleiben die Langzeitfolgen der größten Ölkatastrophe zu Friedenszeiten. Noch immer sind rund 900 Kilometer Küste am Golf von Mexiko verschmutzt. Noch immer sind rund 26.000 Helfer und 2.700 Schiffe mit der Bekämpfung der Ölreste beschäftigt. Und noch immer herrscht Unklarheit, wie stark die Nahrungskette am Golf von Mexiko durch die insgesamt rund 780 Millionen Liter Rohöl belastet ist, die sich während der letzten 5 Monate in den Golf von Mexiko ergossen.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Die Proteste und der Widerstand gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 gehen weiter. An diesem Wochenende gingen erneut Zehntausende auf die Straße, um gegen den Umbau des Hauptbahnhofs zu protestieren. Zahlreiche Demonstranten hatten zudem eine Zeltstadt im Schlossgarten aufgebaut. Das Camp war den Behörden ein Dorn im Auge. Die Polizei griff ein. Jürgen Weibel berichtet.
Heute Morgen, kurz vor 7, war das Zeltstadt-Happening im mittleren Schlossgarten abrupt zu Ende.
Oben bleiben! Oben
riefen die Gegner, als einige Hundertschaften der Polizei anrückten gegen gut 200 Zelte der Parkschützer, die am Abend und in der Nacht nach der Großveranstaltung gestern aufgebaut hatten.
Alarm, Alarm haben wir gehört. Alle aufstehen. Pfeifen und Alarm, Alarm.
Sie kommen. Einsatz Sonntagmorgen, klasse.
Die Übermacht am Morgen kam sehr deutlich bei den meist jugendlichen Besetzern rüber.
Ja, es ist ein bisschen ein großes Polizeiaufgebot für die paar Demonstranten, oder?
Wir haben ja eigentlich den Park geschenkt bekommen von der Katharina fürs Volk. Und es sieht ziemlich feudal aus, was hier aufmarschiert.
Gestern Abend begann die friedliche Besetzung mit Musik, Tanz und spontanen Konzerten und endete für viele erst spät in der Nacht.
Vielleicht so 4 Uhr rum. Da war hier noch im Landespavillon ein bisschen Party, wo ein paar, die hier gezeltet haben, auch hingegangen sind, ja.
Mit zahlreichen Fahrzeugen waren die Beamten schon früh am Morgen aufgebrochen, um die Besetzung des Schlossgartens zu beenden. Polizeisprecher Stefan Keilbach.
Mehreren hundert Beamten hierher gefahren, haben dann diejenigen, die hier übernachtet haben, in Ruhe angesprochen. Sie mögen ihre Zelte abbauen. Wir haben auch Zeit gelassen, genügend. Sehr viele haben ihre Zelte auch tatsächlich freiwillig abgebaut. Nur wenige Zelte hat jetzt die Polizei dann geschwind abbauen müssen.
Nachdem der Nordflügel für die Tieferlegung des Bahnhofs nun fast vollständig abgerissen ist, konzentriert sich der Widerstand der Projektgegner auf den mittleren Schlossgarten, wo ab Oktober erste Bäume gefällt werden könnten. Bereits gestern Nachmittag, als nach Polizeiangaben 33.000, in den Augen der Veranstalter 50.000 Teilnehmer gekommen waren, war die Stimmung unter den Gegnern des Projekts Stuttgart 21 entschlossen.
Es ist ja jetzt nur der Beginn des Ganzen. Es geht ja unendlich weiter. Das Ganze ist ja ein Riesenprojekt, das es zu stoppen gilt. Der Wahnsinn schlechthin.
Ich finde es gut, dass immer mehr Leute dagegen sind. Wenn die anfangen, die Bäume zu fällen, dass dann der Protest übers Land hinausgeht.
Wer sich gestern Abend niederließ, wusste, dass die Polizei irgendwann kommen wird und den Schlossgarten räumen. Seit Freitagnacht sind auch einige Bäume mit Robin Wood-Aktivisten besetzt. Diese harren dort auf ihren Plattformen noch immer aus.
Die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien sind nicht ganz einfach. Grund sind die Massaker an Armeniern im Ersten Weltkrieg. Armenien spricht von einem Völkermord. Ankara weist dies strikt zurück. Beide Seiten bemühen sich aber um eine Normalisierung der Beziehungen. Ein Gottesdienst könnte möglicherweise helfen, das Verhältnis wenigstens etwas zu verbessern. Einzelheiten von unserem Korrespondenten Ulrich Pick.
Zum ersten Mal seit rund 100 Jahren feiern heute die armenischen Christen eine heilige Messe in der Heiligkreuzkirche auf der Insel Achdamar im osttürkischen Vansee. Das Eiland war über Jahrhunderte hin der Sitz des armenisch-apostolischen Katholikos. Denn die Region in der Osttürkei galt lange Zeit als armenisches Kernland. Sie verlor aber ihre armenische Bevölkerung durch die schweren Massaker der Türken im Ersten Weltkrieg, die Armenier als Genozid anerkannt wissen wollen. Heute leben noch rund 70.000 Armenier in der Türkei. Sie bilden die größte Gruppe der rund 100.000 Christen am Bosporus. Die Heiligkreuzkirche, die im 10. Jahrhundert erbaut wurde, ist seit einigen Jahren renoviert und dient offiziell als Museum. Immer wieder hatte der in Istanbul sitzende Patriarch der armenisch-apostolischen Kirche gebeten, auf Achdamar eine heilige Messe feiern zu dürfen. Trotz der jetzigen Zusage, die Kulturminister Ertuğrul Günay von der islamisch-konservativen AKP erteilt hat, ist aber auf armenischer Seite Murren zu vernehmen. Denn auf dem Gotteshaus befindet sich noch kein Kreuz. Es konnte wegen baulicher Schwierigkeiten nicht auf dem Dach aufgestellt werden und steht deshalb zurzeit neben der Kreuzkuppelkirche. Dieser Umstand hat zur Folge, dass wahrscheinlich nicht so viele Besucher kommen werden, wie ursprünglich erwartet wurden. So schicken weder die beiden Katholikate in Armenien und Libanon noch das armenische Patriarchat aus Jerusalem Priester zur Messe nach Achdamar. Gleichwohl werden rund 5000 Gäste auf der Insel im Wannsee erwartet. Der Gottesdienst der Armenier in der Heiligkreuzkirche ist die zweite vielbeachtete Messe, die die Vertreter der christlichen Minderheit in der Türkei in diesem Jahr feiern. Bereits am 15. August konnte der in Istanbul ansässige ökumenische Patriarch, das Oberhaupt der orthodoxen Kirchen, das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel im Kloster Sümela bei Trabzon an der Schwarzmeerküste feiern. In der Anlage, die über 1600 Jahre alt ist, war über 80 Jahre lang keine heilige Messe mehr zelebriert worden. Die Feierlichkeiten, zu denen auch mehrere tausend Besucher aus Griechenland, Georgien und Russland kamen, fanden große Beachtung auch über die Grenzen der Türkei hinaus.
Es wird 18.52 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Bundeskanzlerin Merkel ist heute Abend nach New York gereist zum sogenannten UN-Millenniumsgipfel. Auf dieser Konferenz geht es um den weltweiten Kampf gegen Armut, Hunger und Bildungsdefizite. Man will eine Zwischenbilanz ziehen, denn vor 10 Jahren hatte sich die Staatengemeinschaft auf insgesamt 8 Millenniumsziele geeinigt, um das Elend in der Welt zu bekämpfen. Doch mit der Umsetzung hapert es. Über die Defizite Thomas Nehls.
Die hauptsächliche politische Kritik am bisher Erreichten gilt dem Mangel an finanziellen Mitteln. In der Bundesrepublik wird zur Kenntnis genommen, dass der neue Etat von Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel nicht geringer ausfällt als der alte, aber eben auch nicht steigt und in den Folgejahren mit Sicherheit sinkt. Die Europäische Union werde ihr Versprechen nicht einlösen, bis 2015 0,7% vom Bruttonationaleinkommen für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen, weil schon jetzt das Zwischenziel von 0,51% nicht erreicht ist, kritisiert Evelyn Herfkens. Die frühere niederländische UNO-Botschafterin ist mehr denn je engagiert und führt vor Augen, was 0,7% eigentlich bedeutet. Dass 99,3% eben nach wie vor für anderes ausgegeben werden können.
What is 0.7%? You know, you can still spend 99.3% on your domestic needs. So it is a question of political will, indeed, absolutely.
Alles eine Frage des politischen Willens. Nach New York komme Europa diesmal mit leeren Händen, klagt sie. Dem widerspricht massiv Bundesminister Dirk Niebel. Trotz des Sparhaushalts sei es in Schlüsselbereichen sogar zu Erhöhungen gekommen. Im Übrigen gehe es keineswegs in erster Linie ums Geld, sondern um die richtige Einstellung und die Eigenverantwortung der Nehmerländer.
Ich halte es für richtig, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass kein Entwicklungsland sich von außen entwickeln lässt, sondern dass sie immer nur die Hilfestellung benötigen, um es selbst schaffen zu können. Das setzt eine Regierung voraus, die entwicklungsorientiert handelt. Also gute Regierungsführung ist das A und O, übrigens auch für Investitionen aus dem Ausland in einem Land. Denn wenn der Rahmen der Gesetze nicht stimmt, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht so weit gewährleistet ist, dass die Investition gesichert ist, dann wird es sie auch nicht geben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt ihre Minister recht und predigt nötigen Bewusstseinswandel.
Wir müssen auch aus diesem karitativen Denken herauskommen, sondern uns auch gewiss sein, dass gute wirtschaftliche Entwicklung in ärmeren Ländern, zum Beispiel in Afrika, letztlich auch wieder Märkte für uns aus Europa bedeuten und umgekehrt. Das heißt, freier Handel ist natürlich eine der essentiellen Voraussetzungen.
Ex-Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zoll, die als langjährige Expertin schon einige Tage vor dem Konferenzbeginn in New York dort selbst Nichtregierungsorganisationen den Rücken stärkte, bedauert noch etwas anderes als mangelnde Mittel. Sie hat das bereits vorliegende Schlussdokument der Mammuttagung studiert und vermisst trotz dicht beschriebener 27 Seiten einen dezidierten Aktionsplan für das letzte Drittel auf der Zielgeraden. Bloße Absichtserklärungen reichen ihr nicht aus. Rundum hoffnungsvoll hingegen gab sich kurz vor dem New Yorker Treffen in Berlin der UNO-Generalsekretär, der die Herkulesaufgabe für die Entwicklung der Menschheit der Weltgemeinschaft vor 10 Jahren aufgetragen hat.
We need to accept that governments cannot do it alone. And as we move forward, despite the difficult economic conditions, we hope that the development partners would deliver on the promises that has been made.
Keiner könne es allein schaffen, stellt Kofi Annan fest. Wir müssen hoffen, dass alle Beteiligten ihre Zusagen trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten einhalten und bei der Stange bleiben. Dann könnte das Vorhaben gelingen.
Informationen von Thomas Nehls. Und jetzt zum Sport. In der Fußball-Bundesliga standen heute gleich 2 Derbys auf dem Spielplan. St. Pauli gegen den HSV und das Ruhrpott-Derby Schalke gegen Dortmund. Für Spannung war also gesorgt, Thorsten Niffland.
Ja, das kann man wohl sagen. Für Spannung ist auch noch immer gesorgt. Der Klassiker aller Derbys läuft seit 17.30 Uhr in Gelsenkirchen. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. 67 Minuten sind gespielt. Aktuell steht es 2:0 für den BVB. Außerdem spielen gerade Leverkusen und Nürnberg gegeneinander. Hier sind noch keine Tore gefallen. 0:0. Das Hamburger Stadtderby ist schon zu Ende. Kein gutes, aber ein spannendes Spiel war es, bei dem der Underdog, der FC St. Pauli, bis kurz vor Schluss den Sieg vor Augen hatte. Am Ende hieß es 1:1 gegen den Hamburger SV. Rolf-Rainer Gex war für uns am Millerntor dabei.
Das Unentschieden von Hamburg war erfreulich aus Sicht der Polizei. Es beruhigte die Gemüter der Fans. Es war glücklich aus Sicht des HSV, der kurz vor Schluss den Ausgleich noch schaffte. Und es war etwas traurig für den FC St. Pauli, der sich das 1:0 durch Fabian Bolls Schuss in der 77. redlich verdient hatte und auch einen Erfolg anpeilte, um nach 33 Jahren den Rivalen HSV wieder einmal zu schlagen. Aber Mladen Petrics Sonntagsschuss verhinderte das. Das 1:1 erbrachte ein schiedlich-friedliches Resultat. St. Pauli hatte im Spiel vor allem defensiv überzeugt, einen Mann wie Van Nistelrooy ausschalten können und kann nun einigermaßen optimistisch nach Gladbach fahren zum nächsten Spiel. Der HSV erwartet am Mittwoch den VfL Wolfsburg.
In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es heute 4 Spiele. Der neue Tabellenführer FC Augsburg trennte sich gegen den VfL Osnabrück 2:2 unentschieden. Fortuna Düsseldorf bleibt weiter ohne jeden Punkt. Auch das 4. Saisonspiel ging verloren, diesmal mit 1:2 gegen 1860 München. Bielefeld gewann gegen Ingolstadt mit 1:0. Aue schlug Duisburg ebenfalls mit 1:0. In der deutschen Eishockeyliga sind bislang 2 Spiele zu Ende. Die Eisbären Berlin konnten gegen die Iserlohn Roosters mit 3:2 gewinnen. Im Nordduell zwischen Hannover und Hamburg setzten sich die Freezers aus der Hansestadt dank eines starken letzten Drittels mit 5:3 durch. Für den deutschen Meister um Sascha Gotsch war das schon die 2. Niederlage an diesem Wochenende.
Ja, es ist besonders schwierig gegen Deutsche zu spielen. Die kennen mich auf der einen Seite gut. Zum anderen, ja, ist da irgendwie auch ein besonderer Druck. Da will man sich natürlich besonders behaupten. Aber ja, ich war heute auch sehr gut drauf und habe wirklich Top-Niveau gezeigt und bin jetzt überglücklich, dass ich es endlich mal wieder geschafft habe.
Das war natürlich Timo Boll und nicht Sascha Gotsch. Timo Boll hat nämlich seinen 4. Europameistertitel im Tischtennis heute gewonnen. Deutschlands bester Spieler hat bei der EM in Ostrau den Einzeltitel geholt. Boll besiegte im Finale seinen Landsmann Patrick Baum mit 4:1 Sätzen. Und auch mit den größeren Schlägern konnte Deutschland heute einen Erfolg feiern. Das Tennis-Davis-Cup-Team hat den Klassenerhalt in der Weltgruppe erreicht. Die Mannschaft von Teamchef Patrick Kühn gewann in Stuttgart gegen Südafrika mit 5:0. Die letzten beiden Punkte holten Andreas Beck und Florian Mayer. Und zum Schluss noch einmal ein Blick auf die aktuellen Spiele in der Fußball-Bundesliga. Im Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund führt der BVB noch immer 2:0. Und in der Partie Leverkusen gegen Nürnberg steht es nach gespielten 70 Minuten noch immer 0:0.
Das Sportgeschehen zusammengefasst von Thorsten Öffland. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünsche Ihnen Andreas Flocken.